Jesus war wirklich tot. Das müssen wir am Anfang dieses Auferstehungspredigt noch einmal richtig festhalten. Jesus war tot. Und mit dem Tod ist das ja so eine Sache. Eigentlich wissen wir, dass wir alle sterben müssen. Und trotzdem denken wir da nicht so oft dran. Und wir können uns auch nicht daran gewöhnen, wenn Angehörige, Ehepartner, Kinder sterben. Dabei ist der Tod das Normalste auf der Welt. Es gehört zum Leben dazu, wie das Geborenwerden. Und ich möchte auch dir heute Morgen sagen, du wirst sterben. Du wirst in ein Grab gelegt werden, so wie Jesus. Und der Apostel Paulus gibt uns auch eine Erklärung, warum das so ist. Und er sagt in Römer 5, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Das ist eine Folge des ersten Menschen, der gesündigt hatte. Und jetzt verbildlichen wir uns das, was an Ostern geschehen ist. Jetzt war auch noch Jesus tot. Und die Jünger und die Frauen, die Jesus nachfolgten, die hatten keine Kategorie, wie sie das einordnen sollten. So wie wir es nicht haben. Wenn jemand stirbt, dann ist er tot. Und dann haben wir einfach keine Hoffnung mehr. Ein Toter kommt nicht wieder. Der Tod ist endgültig. Das weiß jeder. Und das wussten auch damals die Jünger und die Frauen, die sich am Morgen auf den Weg machten, um Jesus zu salben für sein Begräbnis. Alle Hoffnung war dahin. Als Jesus später zwei Jüngern begegnete auf der Straße nach Emmaus, da erzählten sie diesem Jesus, den sie nicht erkannten, weißt du nicht, was passiert ist? Dieser Jesus, auf den wir alle unsere Hoffnung gesetzt hatten, von dem wir erwarteten, dass er Israel erlösen wird, der ist getötet worden, hingerichtet worden wie ein Verbrecher. Also das war das, was die Menschen erwarteten. Einen Erlöser, einen, der ihre Hoffnungen endlich erfüllt. Das, was Gott Jahrhunderte zuvor verheißen hatte, eines Tages wird ein Messias kommen, der wird Israel erlösen. Und jetzt war da dieser Jesus und alles an ihm erweckte den Anschein, dass er derjenige ist, der diese Hoffnung erfüllen wird. Und auf einmal sind all diese Hoffnungen enttäuscht. Der, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, der war jetzt tot. Und geht es nicht auch uns manchmal so, dass wir warten und hoffen und Gott handelt nicht? Das, was er uns verheißen hat, wird irgendwie nicht Wirklichkeit. Wir leben in einer Welt, in der wir Erlösung erhoffen in allen Bereichen unseres Lebens. Und manchmal tritt das nicht ein. Und wir gehen hoffnungslos durch unser Leben. Wir fragen Gott, wo bist du? Und da sind enttäuschte Erwartungen und unerfüllte Hoffnungen. Und wir rufen zu Gott und fragen, wann, Herr, löst du dieses Problem? Wann, Herr, holst du mich hier heraus? Wie lange muss ich noch mit dieser Krankheit herumlaufen? Wie lange muss ich mich noch plagen mit diesem und jenen? Und wir stecken weiter da drin. Und mitten hinein in diese unerfüllten Erwartungen und Hoffnungen tritt das Geschehen am Ostermorgen. Diese Frauen, die zum Grab gingen, traurig, verzweifelt. Der Erlöser, den sie liebten, war jetzt tot. Und wir heute Morgen vielleicht mit enttäuschten Erwartungen an diesen Gott, der vorgegeben hat, dass er mächtig sei und alles tun kann. Aber in unserem Leben handelt er irgendwie nicht. Aber da hinein kommt die Auferstehungshoffnung. Und ich möchte dich heute Morgen überraschen mit dieser Hoffnung. Denn die Frauen am Morgen, die Jünger, die dann zum Grab liefen, die waren überrascht. Von Hoffnung. An einem Abend noch waren sie total am Boden zerstört und wussten nicht, wie es weitergeht. Und am nächsten Morgen ging die Sonne auf, wie heute Morgen, herrlich über Heimatsheim, ein roter Himmel. Und sie wussten, jetzt bricht eine neue Zeit an. Sie waren überrascht von Hoffnung. Das Ereignis von Ostern, diese Auferstehung von Jesus, ist ein Ereignis der Geschichte. Und es ist belegt so gut wie kein anderes Ereignis der Geschichte. Das wollen wir hier ganz klar festhalten. Jesus Christus hat gelebt und er wurde gekreuzigt 33 nach Christus an einem Karfreitag. Er wurde hingerichtet als ein Verbrecher, weil er Gott gelästert hatte. Er wurde ausgepeitscht und dann an ein Kreuz genagelt. Und um sicher zu gehen, dass er wirklich tot ist, rammte man ihm den Speer in die Seite. Und es war ganz klar, Jesus war tot. Und dann wurde er in ein Grab gelegt und lag dort für 2 Nächte und auferstand dann. Und die ersten, die dieses Ereignis bezeugten, waren Frauen, die Jesus salben wollten für sein Begräbnis. Sie gingen zum Grab und sie wussten nicht, wie sollen sie den großen Stein zur Seite rollen, von dem sie gesehen hatten, dass er vor das Grab gerollt wurde. Aber als sie zum Grab kamen, war der Stein weggerollt. Und ein Engel trat ihnen entgegen und sagte zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann kamen die Jünger, Johannes und Petrus, und bezeugten ebenso, das Grab ist leer. Alles, was von Jesus übrig ist, sind die Leinentücher, die zusammengefaltet auf der Bank lagen. Und das veränderte damals alles. Diese Jünger, die ängstlich und verzweifelt Angst hatten, auch verfolgt zu werden, weil sie diesem Jesus nachfolgten, die wurden auf einmal mutig und schöpften Hoffnung. Jesus besiegte durch die Auferstehung den Tod und löste das Problem der Sünde am Kreuz, als er bezahlte für unsere Schuld. Er rief an einem Kreuz, es ist vollbracht. Das Werk, das Gott von uns forderte, nämlich vollkommen heilig und gerecht vor ihm zu stehen, das verbrachte Jesus, als er für uns stellvertretend für uns starb und uns sein vollkommenes Leben zugesprochen wurde. Der Jesus besiegelte sein Werk am Kreuz. Und das, was für uns ganz deutlich werden muss an einem Ostersonntagmorgen, ist, Jesus rettet. Jesus rettete damals seine Jünger und Jesus rettet heute jeden, der auf diesen Jesus schaut und vertraut, dass er wirklich hier war, von Gott gekommen, für uns und starb für uns und auferstand am 3. Tag. Vergebung der Sünden und ewiges Leben sind möglich, weil Jesus auferstanden ist. Das müssen wir ganz klar festhalten. Liebe Gemeinde und lieber Zuhörer, der du vielleicht auch heute zum ersten Mal oder seit längerem mal wieder da bist, wir können Vergebung der Sünden empfangen. Wir können dem Zorn Gottes entfliehen, weil wir einen Gott haben. Der Mensch wird für uns und bezahlt und aufersteht. Das ist die beste Nachricht von Ostern. Das ist die gute Nachricht, die heute überall auf der Welt in christlichen Gemeinden verkündet werden soll. Und das ist die Hoffnung, von der die Jünger an Ostern überrascht wurden. Aber die Frage, die ich jetzt ein wenig entfalten will, ist, wie kommen wir in Verbindung mit dieser Auferstehungshoffnung? Wie wird diese Hoffnung für uns real? Wie wird dieses Ereignis der Geschichte vor 2000 Jahren für uns persönlich erfahrbar? Und das Erste, was wir hier festhalten müssen, ist, wir müssen glauben. Wir müssen glauben, dass das, was ich gerade erzählt habe, wirklich geschehen ist. Und als Jesus an einem Tag, wenige Tage vor seiner Hinrichtung auf das Begräbnis von seinem guten Freund ging, da bemerken wir so zum ersten Mal so einen Lichtstrahl der Hoffnung. Dort begegnet Jesus der Schwester von Lazarus, dem Mann, der gestorben ist, und Jesus tritt dieser Frau, dieser Martha entgegen. Jesus selbst ist total traurig. Wir merken dort an diesem Ereignis, dass Jesus mitfühlt wenn wir trauern und wenn wir leiden. Jesus ist selber tief bestürzt über den Tod seines Freundes. Aber Jesus tritt dann der Maria entgegen und sagt ihr: Maria, dein Bruder wird auferstehen. Und Maria sagt: Ja, Herr, ich weiß das, dass er am Ende der Auferstehung der Toten auferstehen wird. Die Juden, die hatten eine Auferstehungshoffnung. Die wussten am Ende, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine Auferstehung der Toten. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, was das sonst bedeutete. Aber Jesus tritt ihr entgegen und sagt dann in Johannes 11 diesen Vers, den wir auch schon von Nelly vorgelesen bekommen haben. In Matthäus 11 spricht Jesus dann zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Jesus kündigt hier schon an, was dann einige Tage später Wahrheit wird. Er aufersteht, weil er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Der Tod konnte jemanden nicht halten, der von sich behauptete, das Leben zu sein. Und Jesus sagt hier dieser Frau: Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Die Hoffnung von Ostern, die Hoffnung der Auferstehung wird für uns erst dann real, wenn wir an Jesus glauben. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Wir müssen an Jesus glauben. Und wer nicht glaubt, wer hier heute Morgen rausgeht und sagt: Ach, das ist alles Kokolores, die Christen haben nette Feste erfunden, mit denen sie sich erfreuen, für mich ist das nichts, dann muss ich dir ganz klar Jesu Worte sagen: Dann bleibt der Zorn Gottes auf dir. Und dann ist Jesus nicht dein Retter, sondern dann ist er dein Richter. Und eines Tages wirst du niemanden haben, der für dich eintritt und dein Sündenproblem löst. Aber auch die Jünger, als sie das zum ersten Mal hörten mit dieser Auferstehung, als die Frauen es ihnen erzählten, im Lukas lesen wir davon, da war es für sie wie leeres Geschwätz. Zugegeben, wenn wir davon hören, dass jemand von den Toten aufersteht, erscheint uns das erstmal eine richtig verrückte Geschichte. Und wir können daran nicht glauben. Und es war auch ein anderer Jünger, der Thomas, der war nicht dabei, als Jesus seinen Jüngern begegnete. Und sie erzählten ihm natürlich: Hey, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn sogar gesehen. Da sagt Thomas nur: Ich glaube erst, wenn ich meine Hände in seine Wundmale lege. Ich glaube erst, wenn ich ihn sehe. Und dann am nächsten Tag begegnet Jesus auch diesem Thomas und tritt wieder vor seine Jünger. Und Thomas darf dann tun, was wir alle tun dürfen, nämlich glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und der ist, der er vorgibt zu sein, nämlich Gottes Sohn, der den Tod besiegt hat. Und dann lesen wir, wie Jesus diesem Thomas entgegentritt. Und dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst: Ich glaube nur, was ich sehe. So einer war der Thomas. Aber Jesus sagt: Hey, es gibt noch einen besseren Glauben. Und das ist der Glaube, zu glauben, auch wenn wir nicht sehen. Und Jesus verheißt, dass es solche Leute sind, die selig sind, die sich glücklich schätzen dürfen. Und deswegen mache ich dir Mut: Halt nicht an dem fest, was du siehst, was dir logisch erscheint, nachvollziehbar, sondern glaub an das, was wirklich geschehen ist, und erfasse die Hoffnung der Auferstehung. Und ich möchte auch mich an die wenden, die schon lange glauben, schon lange gläubig sind, und diese Hoffnung der Auferstehung im Kopf her mit sich herumtragen, aber im Herzen, da fehlt es irgendwie. Da ist man enttäuscht von Gott. Irgendwie greift Gott nicht ein. Da möchte ich auch dir Mut machen. Glaube. Glaube, dass dieser Gott seine Verheißungen wahr macht. Das Volk Israel hatte Jahrhunderte darauf gewartet und dann tritt Gott in die Zeit, wird Mensch, sendet den Messias. Der stirbt und aufersteht. Erlösung ist möglich. Die Verheißungen, die Gott gemacht hatte, werden wahr. Und weil das Ereignis geschehen ist, darfst auch du dich darauf verlassen und erwarten, dass dieser Gott seine Verheißungen für dein Leben wahr macht. Wir müssen glauben, um teilzuhaben an dieser Auferstehungshoffnung. Aber das Zweite, was wir tun müssen, ist das, was wir auch von Thomas lernen. Wir müssen staunen. Wir müssen staunen. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal als Christen, die wir schon lange Ostern feiern. Ostern kommt halt alle Jahre wieder. Und mal wieder gibt es Ostereier im Aldi und Osterhasen und man bereitet vor. Aber uns fehlt, glaube ich, manchmal das Staunen und die Begeisterung und das Unfassbare, was da passiert ist. Alles ist irgendwie normal. Aber hier ist der Thomas, der genau tut, was wir auch tun müssen. Er staunt. Er kommt von diesem Glauben nicht nur hin und sagt, okay, Jesus, alles klar, ist gebongt. Nein, was tut er? Er betet an. Mein Herr und mein Gott. Das ist die Reaktion, die der Glaube in uns hervorrufen muss. Wenn der Glaube nur im Kopf bleibt, dann ist der Glaube krank. Er muss unser Herz berühren und uns in die Anbetung führen und in das Staunen und in die Freude. Mein Herr und mein Gott, Jesus ist der Einzige, dem alle Anbetung gebührt. Er ist nicht nur der Auferstandene, sondern er ist heute derjenige, der auf einem Thron sitzt und diese Welt regiert. Und der Sieg, den Jesus errungen hat, ist der größte Sieg, der jemals errungen wurde. Ich habe manchmal aber die Angst, dass wir von Siegen, wie zum Beispiel am Dienstag, wenn Bayern gegen Real Madrid siegt, oder am 25. Mai, wenn Bayern die Champions League gewinnt, das begeistert uns. Da freuen wir uns drüber. Aber der Sieg von Jesus ist der größte Sieg, der je errungen wurde. Deswegen müssen wir eine begeisterte Masse von Nachfolgern sein, für die es nichts Schöneres gibt, als diesen Sieg heute zu feiern. Wir müssen staunen und anbeten. Das ist das Zweite, was diese Auferstehungshoffnung in uns bewirken will. Und dann das Dritte, was wir tun müssen, ist, wir müssen warten. Wir müssen warten, wir müssen hoffen und wir dürfen nicht aufgeben. Durch die Auferstehung wurde ein Neuanfang möglich. Die Hoffnung brach an, aber es musste trotzdem noch ein Leben gelebt werden. Und die Jünger waren dadurch nicht auf einmal aus einer Welt herausgerissen und in das Reich Gottes hineinversetzt, vielleicht gleich sogar in den Himmel gebeamt. Nein, da war ein Leben, das gelebt werden musste. Da waren Probleme, die gelöst werden mussten. Da war Leid, das zu tragen war. Kämpfe, die gekämpft werden mussten und Niederlagen, die ertragen werden mussten. Paulus sagt, wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Das, was an Ostern geschehen ist, ist der Anbruch einer Wirklichkeit, die erst eines Tages vollkommen Wirklichkeit wird. Und da ist auch wieder so schön das Bild, als ich heute Morgen herausging, um 6 Uhr aufstand, da war der Himmel rot. Und ich wusste, dieser rote Himmel deutet hin auf einen Tag, an dem die Sonne hell leuchten wird. Und so ist es auch mit der Auferstehung. Sie ist der Anfang. Aber wir müssen warten, bis die Wirklichkeit der Erlösung und des Reiches Gottes, in das er uns hineinführen wird, bis das vollkommen sein wird. Und deswegen müssen wir warten und müssen weitermachen. Adoniram Ram Judson war ein Missionar, der erste Missionar, der aus Amerika sich aufmachte, um die Menschen in Indien und Burma zu erreichen. Er war 24 und seine Frau war 23. Und 14 Tage, nachdem sie geheiratet hatten, machten sie sich auf den Weg nach Indien. Im ersten Jahr, nachdem sie dort ankamen, im ersten Jahr ihrer Ehe, wurde ein Kind geboren und das Kind starb. Und im zweiten Jahr wurde wieder ein Kind geboren und auch das starb. Und irgendwann wurde ein drittes Kind geboren. Sie waren mittlerweile in Burma angekommen, nachdem sie in Indien nicht reinkamen. Und Adoniram wurde ins Gefängnis geworfen, weil er als Spion, als britischer Spion eingeteilt wurde, und obwohl er ein Amerikaner war. Und in diesem Gefängnis erlitt er bitterstes Leid. Die Gefängnisse damals am Ende des 19. Jahrhunderts waren andere wie heute. Er teilte die Zelle mit mehreren Männern und es gab keine Möglichkeit, sich hinzulegen, wenn alle Männer liegen wollten. Einige mussten standen und andere durften liegen. Es gab keine Kanalisation, keine Toiletten. Alles war dreckig und stinkend, und zu dem allen kam auch noch Folter und Qualen dazu, die Adoniram erleben musste. Und seine Frau Anne besuchte ihn jeden Tag in der Zelle und berührte ihn und schmuggelte Essen herein und sprach zu diesem Mann: Adoniram, gib nicht auf. Gott wird uns den Sieg schenken. Er wusste nicht, dass seine Frau dieses Essen selbst von ihrer Ration gab, damit ihr Mann essen konnte. Und weil sie selbst so wenig aß, blieb ihre Milch aus, und sie musste in der Stadt nach Müttern suchen, die ihr Kind zufriedenstellten und ihr Essen gaben. Irgendwann kam er nicht mehr ins Gefängnis und besuchte ihn nicht mehr. Und in ihm entstand so eine Leidenschaft: Ich muss doch wissen, was mit meiner Frau los ist. Frei durch die Änderung von politischen Umständen. Und er suchte dann seine Frau. Und er fand sie dann in einem Flüchtlingscamp. Dieses Kind, das erste Kind, das nach 2 Jahren Gefängnisaufenthalt, das er dann sah, traf er. Und es war so dreckig und so heruntergekommen, dass er sein eigenes Kind nicht erkannte. Und irgendwann kam er dann zu seiner Frau, traf sie und musste feststellen, dass sie im Sterben liegt. Aber diese Frau wendet sich zu ihrem Mann und sagt: Gib nicht auf, Adoniram. Gott wird uns den Sieg schenken. Und dann muss dieser Mann seine Frau zu Grabe tragen. Und dann schreibt er daraufhin in seinem Tagebuch: Die Religion von Buddha und Mohammed und alle anderen falschen Religionen werden verschwinden, aber die Religion von Jesus Christus wird die ganze Welt durchdringen. Gott wird uns den Sieg geben. Adoniram hat darauf gewartet, und er hat dann Jahre später erlebt, wie Gott den Sieg gegeben hat. Liebe Gemeinde, weil die Auferstehung geschehen ist, haben wir Hoffnung. Und deswegen warten wir mitten in einer Welt voller Leid. Deswegen warten wir darauf, dass Gott handelt. Seit einigen Wochen, Monaten dürfen wir in unserer Familie wieder Wunderbares feiern, nämlich mein Bruder, der hier in der Gemeinde war, der ausgeschlossen wurde und der sich weit von Gott entfernt hatte, der diesen Gott angeklagt und vielleicht sogar verflucht hatte. Dieser Bruder geht nun wieder mit Gott. Und er liebt ihn und er lebt mit ihm. Und wir haben darauf gewartet. Und Gott hat gehandelt. Und ich möchte auch dir Mut machen, wo du Gottes Handeln erwartest. Die Auferstehung fordert dich heraus, zu warten, dass Gott handelt. Und auch im Thema Leid müssen wir warten. Geschwister sterben in unserer Gemeinde. Ehepartner gehen von uns. Und Paulus wendet sich auch an diese Situation, dass wir sterben müssen. Und ich habe die Predigt so eingeleitet, und er schreibt in 1. Korinther 15 ein ganzes Kapitel über diese Frage: Was ist denn mit dem Thema Leid und mit dem Thema Tod? Und er wendet sich dann an die Gemeinde in Korinth und spricht von der Hoffnung, die wir haben. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung. Und diese Hoffnung geht dahin, dass wir auch eines Tages auferstehen werden. Und dass wir einen Leib bekommen werden, einen richtigen Leib, mit dem wir leben werden in einer anderen Welt, die Gott schaffen wird. Einer Welt, die hier auf dieser Erde sein wird. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Fragt Paulus am Ende dieses Kapitels. Ja, wir leiden. Und ja, wir sterben. Und mir tut das so leid, dass ich auch eine Schwester verabschieden muss, die gerade im Krankenhaus liegt. Und ich bekam eine E-Mail, in der schrieb mir eine Schwester, die sie besucht hatte, sie wird wohl bald zu ihrem Erlöser gehen. Und wir wissen nicht, ob wir es noch schaffen, sie zu besuchen. Aber dann wissen wir warten, diese Schwester wiederzusehen. Und jeder, der hier heute Morgen sitzt und schon Angehörige verloren hat, ob Ehepartner oder Geschwister oder Kinder, wir warten darauf, uns wiederzusehen. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Wer du auch bist, der du leidest, warte. Die Erlösung kommt. Und auch für mich gilt das, der ich oft und mich plage mit schwerer Müdigkeit. Ich weiß, Danny, warte. Warte, eines Tages wirst du einen Körper haben, mit dem du nie wieder müde sein wirst. Und auch für dich, wie auch immer du leidest, warte, eines Tages wird dieses Leid aufhören. Und das ist der Blick, den wir dann auch haben an das Ende, in diese Wirklichkeit, die Gott dann schaffen wird, wenn dieses Warten endlich aufhört. Und das lesen wir in Offenbarung 21. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, wenn Gott mit uns zusammenleben wird, darauf leben wir hin. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und der selbst Gott wird mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Leute, dafür leben wir. Für diesen Ausspruch, siehe, ich mache alles neu. Und deswegen warte und gib die Hoffnung nicht auf und mach weiter. Und als Letztes, wir müssen handeln. Diese Auferstehungshoffnung kann uns nicht dahin bringen, dass wir uns in den Schoß setzen und die Däumchen drehen und sagen, na, dann warten wir mal, bis wir alle im Himmel sind und bis jeder seine Wolke hat und wir auf unserer Harfe spielen. So leben wir Christen manchmal. Wir denken, das ist alles, was wir brauchen. Ja, wir sind ja erlöst, wir gehen ja in den Himmel. Nein, die Christen damals haben uns vorgemacht, was diese Auferstehungshoffnung für sie bedeutete. Ja, sie warten, aber ebenso, ja, sie waren angetrieben. Sie waren motiviert, diese Hoffnung nicht für sich zu behalten, sondern sie anderen weiterzugeben. Und deswegen beauftragte Jesus ja seine Jünger auch und sagte, geht hin. Ihr dürft jetzt nicht warten, bis das hier alles zu Ende ist, sondern jetzt müsst ihr euch auf den Weg machen und anderen von dieser Auferstehungshoffnung erzählen. Und Paulus, der diese Auferstehungshoffnung wie kein anderer verkörperte, er selbst beendet auch dieses Kapitel in 1. Korinther 15, wo er über 50 Verse über diese Auferstehung redet, beendet er mit einem ganz interessanten Vers. Man könnte meinen, was wird Paulus jetzt wohl sagen, nachdem er diesen Abschnitt Tod, wo ist dein Sieg, gesprochen hat? Und dann sagt er, darum, meine lieben Brüder, und auch darum, liebe FEG Rheinbach, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Weil wir diese Hoffnung haben. Deswegen bewegen wir uns. Deswegen wollen wir anderen diese Hoffnung erzählen und nahebringen. Und deswegen sendet ihr auch uns, Rahel und mich, nach Krume, damit wir dort Botschafter der Hoffnung sein können. Und ich erinnere mich noch an die Beerdigung von Suleiman im November, als ich gerade ein paar Tage dort war, da starb mein Nachbar. Wir hatten ihn noch eine Woche zuvor besucht. Und ich dachte, den Mann werde ich öfter besuchen. Ich habe ja noch Zeit. Der Mann ist ja mein Nachbar. Ich werde ihm bestimmt noch von dieser Hoffnung der Auferstehung erzählen dürfen. Und eine Woche später höre ich, dass er tot ist. Und innerhalb von 24 Stunden findet die Beerdigung statt. Und ich gehe mit den Hunderten von Männern auf den Friedhof. Und was für mich am Ende bei rauskam, war, es war eine Beerdigung ohne Hoffnung. Und deswegen sind wir da, damit Menschen nicht mehr beerdigt werden müssen ohne Hoffnung, sondern damit sie wenigstens davon gehört haben. Und es ist dann an ihnen, daran zu glauben. Aber das Schlimmste ist, wenn Menschen noch nicht mal die Chance hatten, von dieser Hoffnung zu hören. Und deswegen sind wir da. Und so mache ich den Mut. Die Auferstehung ist real erfahrbar für jeden von uns. Aber wir müssen daran glauben. Und wir müssen vom Glauben ins Staunen kommen. Wir müssen aber trotzdem begreifen, dass wir warten müssen, bis diese Hoffnung Wirklichkeit wird. Und am Ende müssen wir uns bewegen und müssen Botschafter der Hoffnung sein. Ich möchte noch beten. Jesus, du lebst. Du bist die Hoffnung in Person. Du bist in Raum und Zeit gekommen, um uns diese Hoffnung zu bringen. Du bist gestorben für unsere Sünden, wurdest begraben und bist auferstanden. Und du lebst und möchtest auch uns Hoffnung schenken. Und ich bete für jeden hier, der nicht glaubt, dass du es bist, der den Glauben schenkt. Ich bete, dass hier Menschen heute zum ersten Mal ergreifen, was es heißt, Hoffnung zu haben. Herr, bitte hilf du auch uns, die wir verzweifelt, enttäuscht von dir sind, dass wir weitermachen, dass wir nicht aufgeben, dass wir warten, dass du eingreifst. Und dann, Herr, lass nicht zu, dass wir einfach nur passiv unser Leben leben, sondern dass wir angetrieben sind von dieser Hoffnung, dass wir handeln und sie anderen nahe bringen. Bitte, Herr, komm und schenke auch, dass wir in Krume diese Hoffnung verkünden können und dass Menschen glauben können. Danke dir, Jesus, für deinen Sieg. Amen.